Marvin Obus kehrt zurück an die Hafenstraße. Das ist ein richtiger Knallertransfer. Wir reden aber auch über alle anderen Transfers und darüber, was so die Ambitionen von RWE für die nächste Saison sind. Außerdem widmen wir uns in der neuen Folge unseres RWE-Talks dem Thema Stadionausbau. Ein echtes Dauerthema, das mein Kollege Markus Schimizek aus der Essener Lokalredaktion schon lange begleitet. Und dann werfen wir noch einen Blick auf das Pokalspiel gegen Borussia Dortmund, ebenfalls ein echter Knüller.
Von der Hafenstraße, Inside RWE, ein Podcast der WAZ.
Hallo liebe RWE-Fans, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Name ist Katrin Böcker und an meiner Seite sind die beiden RWE-Experten Martin Herms, der sich vor allem mit dem Sportlichen beschäftigt.
Hallo.
Und mein Kollege Markus Schimizek aus der Essener Lokalredaktion, der schon lange den Stadionausbau begleitet.
Guten Tag.
Ja, wir sind in der Sommerpause, das heißt, wir haben logischerweise kein Spiel, das wir besprechen können, aber dafür ganz, ganz viele andere Sachen. Deswegen wollten wir uns sozusagen mal außer der Reihe mit einer Folge unseres RWE-Talks bei euch melden. Und Martin, du hast, glaube ich, zum Start einen richtigen Knüller zu verkünden. Leg los.
Genau, kann man wohl sagen. Ist auch der Grund, warum wir auch eine Woche eher anfangen als geplant. Erstens habe ich es nicht ausgehalten, ich musste wieder talken. Und zweitens gibt es ja auch sehr, sehr viele Infos rund um RWE. Deswegen haben wir dich auch mal eingeladen, Markus. Sind wir sehr froh, dass du da bist zum Thema Stadionausbau später. Aber es gibt tatsächlich einen Knüller. Stand jetzt, wir nehmen auf um 10.30 Uhr. Möglicherweise ist die Meldung dann später schon bestätigt und offiziell. Marvin Obus wird zurückkehren zur Essener Hafenstraße. Natürlich ein absoluter Kracher-Transfer für RWE, der Topscorer der vorletzten Saison, der zum 1. FC Köln zurückgekehrt ist aufgrund des Leihendes. Und ja, ist natürlich etwas überraschend, wie ich finde, weil eigentlich war klar kommuniziert von der Obus-Seite, er möchte ja wieder weiter in der zweiten Bundesliga spielen. Arminia Bielefeld war dran, Dynamo Dresden auch, aber irgendwie hat es nicht funktioniert. Und ja, der Kontakt ist ja nie abgerissen zu Marvin Obus. Markus Stegmann hat immer wieder den Kontakt gepflegt zu ihm, zu seinem Berater. Und naja, er ist ja auch sehr eng mit den Spielern. Das sieht man ja auch bei Instagram. Ne? Er war eingeladen bei der Hochzeit von José Enrique Rios Alonso vor einer Woche. Und er hat wahrscheinlich ja auch gemerkt, dass sich was tut bei Rot-Weiß Essen, dass man angreifen will, dass man eine super Rückrunde gespielt hat, sich jetzt gezielt verstärkt. Und ja, dann hat's wohl scheinbar gepasst, man hat zueinander gefunden und ist natürlich eine Riesennachricht für RWE.
Er hat sich auch sehr wohl gefühlt an der Hafenstraße, hatte man so den Eindruck, als er da war. Ne?
Ja, das merkt man ja auch. Ne? Ich meine, wenn man auch privat Kontakt pflegt zu so vielen Spielern, dann spricht das ja für einen ganz klaren Wohlfühlfaktor. Er hat ja eine Riesensaison gespielt, seine beste bisher im Seniorenbereich war Topscorer mit 7 Toren und 14 Assists. Und ja, das vergisst man dann halt auch nicht, ne? Wenn man so einen Wohlfühlfaktor hat. Und wahrscheinlich wird es ja jetzt auch wirtschaftlich funktioniert haben. Rot-Weiß Essen ist ja da etwas besser aufgestellt momentan, kann ganz ordentliche Gehälter bezahlen und ja, wenn das alles funktioniert, die sportliche Perspektive, das Geld, der Wohlfühlfaktor, dann kann so ein Transfer auch mal zustande kommen.
Was sagt das denn über die Ambitionen von RWE aus für die nächste Saison, wenn man so ein Marvin Obus zurückholt?
Ja, das sagt ganz klar, dass man nicht Achter werden will, ne? Ja. Sondern man will auf jeden Fall ganz oben angreifen. Ich glaube, es wird jetzt keiner sich hinstellen und den Aufstieg jetzt als klares Ziel ausgeben, aber Fakt ist, man will schon intern angreifen. Also keiner wird es jetzt irgendwie öffentlich wahrscheinlich betonen, aber man will schon angreifen. Ne? Nach dieser Rückrunde, wenn du Zweiter geworden bist, wenn du super Fußball gespielt hast, wenn du eine Euphorie hast, Stadion ist immer voll. Und dann holst du jetzt erstmal so einen Luca Bazzoli aus der zweiten Bundesliga, dann holst du einen Marvin Obus. Da kommen ja noch ein paar andere, da können wir gleich noch drüber sprechen, über ein paar Namen, die ja noch im Gespräch sind. Dann ist das ein ganz klares Signal. Man hat ja auch alle, bis auf Eitschberger, alle Spieler gehalten, dieser starken Rückrundenmannschaft. Und ja, zwei ja, Hochkaräter mit Bielefeld und Dresden sind aus der Liga raus. Es ist relativ offen und Rot-Weiß will da auf jeden Fall oben mitmischen.
Du hast es gesagt, einige Transfers sind schon bekannt. Wer ist denn da aus deiner Sicht so der am stärksten einschlagen könnte bei RWE?
Also ich glaube schon, dass Luca Bazzoli eine sehr gute Rolle spielen kann. Es ist ein 24-jähriger gelernter Sechser, der immerhin Stammspieler war in der letzten Saison bei Preußen Münster in der zweiten Bundesliga. Und da kann man schon davon ausgehen, dass er in der dritten Liga schon für Furore sorgen kann. Ist natürlich dann die Frage, wo spielt er? Also er ist schon auf der 6 eingeplant, kann aber auch in der Innenverteidigung spielen. Auf der 6 hat man natürlich Klaus Jasula jemanden, der in der Rückrunde ja, Anführer, Leader, Platzhirsch war. Aber er ist ja eben auch 35 und ist jetzt auch im Spätherbst seiner Karriere, möglicherweise wird er ein paar weniger Einsätze haben. Er kann der Mannschaft ja auch anders helfen, aber ich glaube schon, dass das Pozzoli auf jeden Fall sehr, sehr viele Einsätze haben wird. Und Michael Koska ist ein sehr talentierter Rechtsverteidiger, der aus Polen geholt wurde, der da schon in der Extraklasse gespielt hat, in der höchsten polnischen Liga, der sehr, sehr gut ausgebildet wurde bei RB Leipzig, bei Hannover 96. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr vielversprechender Spieler. Ob der jetzt sofort Stammspieler wird, muss man dann sehen. Mhm. Es soll ja noch ein zweiter Mann kommen, der eigentliche Eitschberger-Ersatz.
Ich wollte gerade sagen, im Vergleich zu Eitschberger, du hattest da schon einen Text veröffentlicht auf watz.de, wo du geschrieben hattest, dass er wahrscheinlich ein bisschen anders oder ein bisschen andere Spielweise hat.
Genau, er ist mehr so defensiv ausgerichtet. Wir kennen ja Eitschberger, der konnte ja beides, ne? Also der ist ja defensiv sehr, sehr stark, aber hat auch einen unheimlichen Drang nach vorne. Deswegen war der halt dieser perfekte Spieler in diesem System, in diesem 3-5-2 auf der rechten Schiene. Da konnte er die ganze Seite beackern. Und Koska ist mehr so, ja, das sieht man auch an seinen Statistiken, ist jetzt kein Torjäger, auch wenn er so ein Tor in den sozialen Netzwerken kursiert, dass er jetzt in den Aufstiegsplayoffs geschossen hat, ein richtiges Traumtor in den linken Torwinkel. Aber er ist mehr so der Typ für die Viererkette. Und da jetzt Marvin Obus ja geholt wurde, ein klassischer Flügelspieler. Also ich glaube, er kann auch auf der 10 spielen, aber er ist schon mehr so auf dem Flügel zu Hause. Spricht jetzt vieles dafür, dass Koschinat wahrscheinlich dann wieder auf Viererkette umstellen wird. Und da hat eben Michael Koska zum Beispiel hinten rechts seine Stärken. Mhm.
RWE wird ja wahrscheinlich noch ein paar Spieler holen, versuchen zu holen. Was würdest du denn sagen, was ist die Position, wo man jetzt noch nachlegen muss oder will?
Man will natürlich noch einen Mittelstürmer holen, haben wir schon sehr häufig drüber berichtet. Ja. Top-Kandidat ist momentan Noah Ganaus vom SSV Jahn Regensburg, in der letzten Saison in der zweiten Bundesliga gespielt. Ist jetzt nicht so der Typ Sturmkante wie Marek Jansen, der schon geholt wurde, oder Lars Lokotsch, den man ja unbedingt haben wollte, der sich dann aber dafür entschieden hat, seinem Trainer Alexander Ende nach Münster zu folgen, sondern ist auch ein großer, 1,93, aber ein sehr beweglicher, schlaksiger, technisch starker Stürmer, sehr dynamisch, hat auch Zweitliga-Erfahrung, auch in der dritten Liga schon ganz ordentlich gescored, ist der Wunschkandidat, man hat schon mit ihm gesprochen, ein Angebot wurde hinterlegt und man hofft, dass er sich zeitnah für RWE entscheidet und dann wäre diese Baustelle Sturm dann sehr früh geschlossen. Ja, so ein Dauerthema bei RWE.
Ja.
Und dann ist man ganz gut aufgestellt. Dann fehlt noch jemand hinten rechts. Ne? Man will die Position dann doppelt besetzen. Dann
sind
noch ein
auch
Backup.
Schon einige Namen gefallen.
Da sind schon ein paar Namen. Timen Goppel zum Beispiel. Aber da habe ich gehört, dass es ihn da wohl ins Ausland zieht. Nicht zur RWE. Da wird man sich wohl noch mal umschauen müssen. Und ansonsten, ja, geht's noch ein paar Kaderergänzungen. Ne? Aber so das Gerüst, das steht ja. Ist ja kein Vergleich zur letzten Saison, als wir hier im Sommer gesessen haben und ich glaube, die sportliche Leitung mal durch den Kakao gezogen haben. Naja, rückwirkend dann wohl auch zurecht, weil ja, da stand ja wirklich gar nichts, ne? Und das ist ja schon eine sehr, sehr komfortable Ausgangslage jetzt. Würdest du auch, glaube ich, so unterstreichen, oder Markus?
Ja, also im Rückblick zur vergangenen Saison, ich erinnere mich an das erste Testspiel gegen Hoffenheim 2 mit Vincent Wagner und da habe ich gedacht, oh Gott, was kommt denn da jetzt? Gut, wir wissen, ist dann hinten raus Gott sei Dank anders gekommen. Aber du klingst total optimistisch, fast ein bisschen euphorisch. Also
Aufstieg. Ja, es gibt ja jetzt auch keinen Grund, nicht euphorisch zu sein. Ne? Also du hältst die ganze Mannschaft. Man hätte auch nicht damit rechnen können, dass jetzt so Leute wie Jakob Golz oder Lukas Brumme, das war auch alles lange am seidenen Faden, dass die dann auch noch gehalten wurden. Und bis auf Eitschberger hat man ja wirklich den ganzen Kader jetzt zur Verfügung. Und dann holst du dann so Leute wie Bazzoli und Marvin Obus. Das ist schon ein Statement, das ist ein Ausrufezeichen von RWE.
Ja, wir werden das über die Saison weiter verfolgen, ob sich das auch so bewahrheitet. Aber ich glaube, die Hoffnungen sind groß.
Ja, die Hoffnungen sind groß. Es muss immer alles funktionieren. Da wird auch dann ein Systemwechsel, da muss man auch schauen, wie das passt. Weil so in diesem 3-5-2 hat RWE echt ganz gut gespielt. Jetzt neu mit Viererkette muss man ja quasi, weil Marvin Obus holt es ja nicht irgendwie, um ihn von der Bank kommen zu lassen und weiß nicht, auf H10 sehe ich ihn auch nicht. Da hast du ja auch mit Amo Aslan jemanden, der hervorragende Leistung gezeigt hat. Deswegen wird es diese Umstellung sicherlich geben, denke ich. Ja, und da muss man sehen, wie es funktioniert. Aber ja, man hat ja alles beisammen. Und diese ganze Euphorie, ne, diese ganze Freude der Fans, die muss man jetzt mitnehmen. Man fährt dann nach Schottland in 2 Wochen. Auch ein Highlight für alle, fahren über 2000 RWE-Fans mit. Und man muss sich jetzt irgendwie von dieser Euphorie tragen lassen. Man sollte sich jetzt nicht irgendwie zu sehr unter Druck setzen lassen von höheren Erwartungen, ist ja klar, wenn jetzt Obus vorgestellt wird, dann ja, drehen die Leute alle durch, ne? Ist ja klar, dann geht's, ja. Ist ja rot-weiß, ne? Da geht's dann schwarz oder weiß, ne?
Ja,
und
ja.
Da werden jetzt alle vom Aufstieg träumen und man muss da ganz normal weiter konzentriert arbeiten, aber dafür hat man ja einen Uwe Koschinat, ich glaube, der kann das ganz gut einordnen und deswegen denke ich schon, dass das Rot-Weiß da auf einem richtig guten Weg ist.
Was mich noch interessieren würde, was bedeuten denn diese Entwicklungen für andere Spieler, die vielleicht auch bisher Stammspieler waren und jetzt nicht mehr so sicher sein können, dass sie an ihrer Stammposition in der Startelf sein werden?
Naja, das zeichnet ja eine Spitzenmannschaft aus. Du brauchst ja einen Konkurrenzkampf, ne? Also ja. Du musst schon jede Position doppelt besetzt haben. Wir haben es in der Hinrunde gesehen, wenn da ein Brumme ausgefallen ist, wenn ein Eitschberger ausgefallen ist, dann war Holland in Not, auch in der Abwehr. Ja. Und vorne hatte man eh kaum Alternativen, hat überhaupt nichts funktioniert. Also wenn du wirklich über eine Saison, das sind 38 Spiele, wenn du da wirklich oben mitspielen willst, dann brauchst du eben diesen Konkurrenzkampf und dann gibt es Spieler, die möglicherweise mal hinten dran sein werden, die zuletzt immer Stammspieler waren. Ich denke also an so einen Torben Müse, der hat ja schon in der Rückrunde ein paar Probleme gehabt, lag nicht an seinen Leistungen, er war natürlich auch häufig verletzt, viele kleinere Wehwehchen gehabt, aber ja, muss man sich auch überlegen, wo spielt der jetzt, ne? Also ein Tom Mustier ist auf der 8 gesetzt, ein Arslan ist auf der 10 gesetzt, ne? Du hast Flügel, kann er eh nicht, also ist 8er, 10er Position ist so seins. Michael Schulz muss natürlich auch schauen, ne? Immer wenn auf Viererkette umgestellt worden ist oder wenn auf Viererkette jetzt umgestellt wird, man hat ja drei starke Verteidiger mit Rios Alonso, mit Kraulich, mit Schulz, können ja nur zwei spielen. Ne? Ich glaube nicht, dass Rios Alonso hinten rechts verteidigen wird. Natürlich wird es da Luxusprobleme angesprochen, Jasula, ne? Wenn Bazzoli auf der 6 spielt. Also da werden sich sicherlich einige umgucken müssen und um ihre Plätze kämpfen müssen. Aber das ist doch eigentlich das, was man will.
Das stimmt. Ja, dann gehen wir mal ein Stück weg vom Sportlichen.
Top-Thema der Woche. Präsentiert von AT Cycles Essen.
Ja, der Stadionausbau begleitet uns hier und dich, Markus, vor allem schon wirklich
einige Jahre,
sehr,
ja.
Sehr lange. Lass uns noch mal kurz alle abholen, die vielleicht noch nicht im Boot sind. Dieses Stadion ist ja noch gar nicht so alt. Warum?
2012 eröffnet, ne?
Ja.
Wie schnell die Zeit vergeht.
Genau.
Also, ich kann mich noch gut erinnern. Wasserschaden vor dem ersten Spiel, also naja,
ja.
Inzwischen glaube ich, fühlen sich die Essener Fans aber auch da zu Hause.
Ja, aber warum hat es überhaupt keine Ecken? Warum hat man nicht von Anfang an das Stadion mit Ecken gebaut?
Ja, hätte man vielleicht machen können, im Rückblick vielleicht sogar machen sollen. Aber gut, es war schon damals ein Kraftakt, überhaupt ein neues Stadion zu bauen. Hat ja auch ein paar Millionen gekostet, am Ende auch ein bisschen mehr, als man eigentlich erwartet hatte. Und man muss sich daran zurückerinnern, Rot-Weiß war damals abgestiegen, keine Lizenz bekommen. Die Stadt hat an dem Stadionausbau festgehalten, hat es beschlossen. Letztlich ist man als Regionalligist da reingegangen. Und für die Verhältnisse war das Stadion sicherlich auch ohne Ecken groß genug. Und jetzt, wie wir gerade gehört haben, haben wir ambitioniertere Ziele. Der Verein möchte rauf. Und da wird dieses Stadion auf Sicht, sollte das gelingen, sicherlich zu klein sein, ja. Mhm.
Es gibt mittlerweile eine Mehrheit aus CDU und Grünen, die eigentlich den Ausbau beschließen möchte, was ja auch lange genug gedauert hat, weil, wie wir wissen, auch vor allem einige aus der Grünen-Partei nicht ganz so überzeugt davon waren. Jetzt ist die Mehrheit eigentlich zustande gekommen. Es gibt aber immer noch keinen Beschluss. Jetzt vor allem so in den letzten Wochen hat sich das Ganze so ein bisschen zur Hängepartie
entwickelt.
Ja, es hängt.
Man muss sagen, die Mehrheit im Rat ist eigentlich viel größer.
Hm.
Die SPD, die haben jetzt auch nochmal überlegt, aber ich hörte, ja doch, die stehen auch nach wie vor dazu. Die kleine Fraktion, FDP, das Essener Bürgerbündnis, die sind eigentlich alle pro Stadion. Wir haben jetzt im Rat aber in dieser Konstellation die Situation, dass eben CDU und Grüne die Mehrheit da stellen. Und jetzt kann man sagen, ja gut, dann beschließen sie trotzdem. Aber nein, von CDU-Seite nimmt man da auch Rücksicht auf den Kooperationspartner. Sind im September Kommunalwahlen, keiner weiß, wie es ausgeht, vielleicht braucht man einander noch. Und das wäre auch sicherlich ein unfreundlicher Akt, jetzt zu beschließen über die Köpfe der Grünen hinweg, auch wenn wir jetzt sozusagen vor der letzten Ratssitzung stehen. Also das wird sicherlich nicht passieren.
Der Streitpunkt ist die Pacht, habe ich bei dir gelesen.
Ja, es geht wie so oft ums Geld.
Um Kohle.
Und über Geld redet man ja auch nicht so, deswegen muss man immer schauen, um welche Zahlen geht's da. Also die liegen jetzt nicht immer so offen auf dem Tisch. Aber es ist klar, ein größeres Stadion. Es geht weniger um die Investition. Gut, da haben sich die Grünen tun sich da ein bisschen schwer. weil irgendwie muss man es ja auch refinanzieren über Kredite, die müssen dann abgetragen werden. Aber die klare Erwartungshaltung war, ein größer Stadion sollte aber jetzt nicht zu Lasten der Stadt dahingehend gehen, dass man die Betriebskosten auch noch weitertragen muss. Die werden im Moment von der Stadt getragen und die werden steigen und letztlich geht es dann darum, dass man eine Einigung findet.
Und eigentlich hatte man sich ja schon mal geeinigt, das war aber als Markus Uhlich noch RWE-Vorsitzender
war. Ja, der alte Vorstand unter Markus Uhlich war da offenbar etwas optimistischer als der jetzige Vorstand unter Pfeiffer. Man hatte sich geeinigt, es gab diesen Letter of Intent, also eine Absichtserklärung. Auf der Basis wurde ja auch schon weiter geplant. Der Rat hat Planungsgelder freigegeben, auf dieser Basis eben, die jetzt so aus Sicht von Rot-Weiß eben nicht mehr zu halten ist. Also es war so, dass die GVE, städtische Tochtergesellschaft, die das Stadion betreibt, 960.000 Euro hätte haben wollen für eine Spielzeit. Und
in der dritten Liga.
In der zweiten Liga wären es 2,5 Millionen gewesen oder wären es 2,5 Millionen. Und der Vorstand unter Pfeiffer hat sich die Zahlen angeguckt, schon im vergangenen Jahr, wie ich hörte, und ist dann aber recht schnell zu dem Ergebnis gekommen, oh, das ist uns doch ein bisschen zu unsicher. Vor allen Dingen auf Sicht sollte man vielleicht doch über Jahre noch in der dritten Liga spielen.
Weil man da weniger Einnahmen hat, beispielsweise durch Fernsehlizenzen.
Zum Beispiel, die Kosten wären nach Vereinsrechnung einfach zu groß. Die möchten gerne ein flexibleres Modell haben. Die Stadt möchte natürlich ein Modell haben, wo sie die Planungssicherheit hat, dass die Kosten auch gedeckt werden. Und ich denke, da wird man sich irgendwo finden müssen. Die Aussage von der Politik, jetzt von Seiten der CDU vor allen Dingen, war klar, der Ball liegt im Feld von Rot-Weiß, hieß es. Also irgendwo wird sich der Verein auch ein Stück weit bewegen müssen.
Wie ist das denn in der Politik angekommen, ne? Als sie gehört haben, okay, RWE ist jetzt plötzlich nicht mehr mit diesem LOI zufrieden? Weil es wurde ja eigentlich nur eine Person ausgetauscht, das ist der Vorstandsvorsitzende. Alexander Rang war damals dabei, vom Aufsichtsrat wurde es abgesegnet, der ist jetzt auch komplett noch da. Hat dann schon für Irritationen gesorgt.
Absolut. Ne? Es gab vor der letzten Ratssitzung, ein paar Tage vorher, ein Gespräch beim Oberbürgermeister mit den wichtigsten Leuten aus der Verwaltung zu dem Thema und wo dann auch Rot-Weiß nochmal dargelegt hat, warum es aus ihrer Sicht nicht geht. In der Politik war man doch ein Stück weit konsterniert. Also der Zeitpunkt war ja auch ein bisschen unglücklich, kurz vor der Ratssitzung, auch wenn sich das Ganze eigentlich schon über Monate abgezeichnet hat. Ja, also die Erwartungshaltung war ja da, dass man das jetzt irgendwie beschließt. Also die wollten den Sack dazu machen. Das sah auch ein paar Tage vor der Ratssitzung auch so aus. Und dann konnte dann sogar auch die CDU oder Fraktionsvorsitzende konnte seiner Fraktion jetzt nicht guten Gewissens sagen, okay, lass uns das machen, da sind noch zu viele Fragen einfach offen.
Könnt ihr das dann eigentlich nachvollziehen aus Sicht von RWE? Also Martin, du hast dich ja auch damit beschäftigt, was andere Vereine so an Pacht bezahlen.
Es ist tatsächlich total unterschiedlich. Also es gibt so viele Modelle, was so Pachtzahlungen angeht. Und da gibt es auch gute und wiederum schlechte Beispiele. Also Alemannia Aachen zum Beispiel zahlt total wenig für das Stadion. Ich glaube so um die 300.000 Euro im Schnitt pro Jahr. Und dann hast du wiederum Vereine wie Dynamo Dresden jetzt in der neuen Saison bei Aufstieg 5 Millionen fast bezahlen und 3,2 Millionen in der dritten Liga bezahlt haben. Auch der erste FC Saarbrücken, die ja auch ein kleineres, älteres Stadion haben, die zahlen so in Summe fast 900.000 Euro. Also da gibt es unterschiedliche Modelle. Klar, ist ja okay, dass das Marc-Nicolas Pfeiffer sagt, das ist mir zu viel, das ist zu risikoreich, wir müssen da nochmal rangehen. Natürlich hat es irgendwie ein bisschen Beigeschmack, weil eben dieses Modell abgesegnet worden ist von den von den wichtigen Personen in der RWE-Vereinsführung. Aber da gibt es ja auch noch ein paar andere Sachen. Ne? Du hattest ja auch darüber berichtet, da sind die Kosten an die Ruhrbahn um die 270.000 Euro pro Jahr. Bezahlt Rot-Weiß Essen, damit die Fans zum Stadion kommen? Ich meine, das ist ja eigentlich auch ein Witz. Das kenne ich so ehrlich gesagt nicht von anderen Vereinen. Und das sind ja viele Kosten, die Rot-Weiß hat. Rot-Weiß hat ja schon so einen Rucksack an Altlasten. Ne? Jetzt reden wir über Sascha Pellian, da wird jetzt die erste Rate fällig. Man hat ja damals dieses 3-Millionen-Darlehen bekommen, jetzt werden 100.000 Euro fällig für die dritte Liga. Für eine Zweitligaspielzeit wären das 250.000 Euro. Dann hat man immer noch diesen verfluchten Kölmel-Deal. Ende der 90er Jahre hat man ja Geld von dem Medienunternehmer bekommen und hat dafür Marketingrechte abgetreten. Das sind 15% pro Saison an TV-Einnahmen. Das waren jetzt auch wieder bei 1 Million ungefähr 180.000 Euro. in der zweiten Liga, wenn man da 8 bis 10 Millionen bekommt, dann ist das ja schon ein Millionenbetrag. Also das sind schon viele Kosten, die RWE da hat, und das ist schon okay, dass man sich das natürlich nochmal genauer anschaut. Ne?
Ja. Ja, zu Robert vielleicht noch ein Wort. RWE zahlt diese Kosten zusätzlich zu der VR-Abgabe pro Ticket. Das machen ja andere Vereine auch. Mhm. Aber das kommt nochmal oben drauf. Und perspektivisch ist ja auch die Frage, größeres Stadion, wie ist es mit dem Verkehrskonzept? Das ist alles ein bisschen kompliziert oder nicht nur ein bisschen kompliziert, sehr kompliziert sogar.
Gerade in Essen, ja.
Die Antwort war, da braucht man mehr Shuttlebusse und dann, wer bezahlt denn die? Ja, also jetzt ist es so, dass Herr Kufen, also Oberbürgermeister, signalisiert hat, dass die Stadt dem Verein doch auch entgegenkommen würde, indem man eben diese Kosten 270.000 Euro übernimmt, muss der Rat natürlich dann zustimmen. Der Verlust der Ruhrbahn würde steigen, der muss an anderer Stelle wieder ausgeglichen werden. Da hängt so ein Rattenschwanz dran, aber auf Seiten der Stadt hat man das auch erkannt.
Aber das Problem bleibt, dass die Stadt Essen finanziell jetzt nicht gerade auf Rosen gebettet ist.
Nicht auf Rosen gebettet ist. Die Aussichten, Steuerschätzungen sind jetzt auch nicht gerade so, dass man frohlocken würde. Also und überhaupt, aus politischer Sicht ist man immer irgendwie in der Erklärungsnot. Warum machen wir das? Warum leisten wir uns das? Können wir uns das leisten? Ich denke, ja, die Stadt kann sich das leisten. Und aber irgendwann kann sein, dass diese Tür auch zugeht. Ja,
ja, ist jetzt ein bisschen spekulativ, aber wenn wir auf die nächste Ratssitzung blicken, vor allem Oberbürgermeister Thomas Kufen, so habe ich das wahrgenommen, hat sich schon öffentlich gerne als Befürworter des Stadionausbaus präsentiert.
Ja.
Glaubst du, dieser Beschluss wird jetzt gefasst?
Schwer zu sagen. Ich weiß jetzt nicht, was jetzt in den letzten Tagen passiert ist. Thomas Kufen hat sich da weit aus dem Fenster gelehnt. Ich glaube, kurz nach dem Aufstieg hat er das Thema auf die Tagesordnung gebracht. War ich damals auch überrascht, weil ich dachte, okay, lass hier erstmal in der dritten Liga ankommen, lass mal ein bisschen das spielen. Und da war das Thema gesetzt. Es braucht ja auch einen Vorlauf. Ich kann mir vorstellen, dass sie das tatsächlich jetzt in der Ratssitzung beschließen, weil man dieses Thema auch irgendwie aus dem Kommunalwahlkampf, denke ich, raushalten will. Mhm. Und dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Vorausgesetzt eben, dass
Rot-Weiß die Kohle stimmt. Ne? Ja.
Genau. Genau, auch der GVE ein Stück weit. Ich habe gehört, also am Ende soll es jetzt auch nicht an 100.000 Euro oder so scheitern. Ja.
Ja, sollte auch nicht bei so einem Großprojekt, aber genau. Muss ja jetzt, in dieser Woche muss ja die Entscheidung fallen. Ne? Ratssitzung wird ja dann Anfang Juli sein.
Man kann eine Sondersitzung machen, ja. Wäre auch noch eine denkbare Möglichkeit, aber gut, das ist Sommerpause, die Leute fahren in Urlaub, also.
Ja. Wäre schon wichtig, wenn man das jetzt vom Tisch hätte, ne? Ja. In der kommenden Woche.
Ja. Ja. Ihr werdet es auf jeden Fall erfahren auf watz.de und auch natürlich hier im Talk. Dann lass uns kurz noch ein bisschen weiter in die Zukunft schauen, nämlich auf die erste Runde des DFB-Pokals. Diese Nachricht hat, glaube ich, viele RWE-Fans gefreut. Der Gegner ist Borussia Dortmund und das ist schon ein richtiger Knüller, oder Martin?
Das ist also auf jeden Fall ein Knüller. Ich freue mich ja immer auf so Pokalauslosungen. Das ist ja gerade für Rot-Weiß ist immer was ganz Besonderes für einen Drittligist. Und ich hatte vor der Auslosung so eine Liste geschrieben mit Gegnern, die ja richtig geil wären für RWE und ja, die man überhaupt nicht haben will. Also hier Heidenheim und Konsorten und so, ja, ne? Und da war BVB auf jeden Fall auf der Liste, der Traumlose.
War auf deiner Liste über Schalke oder
nee,
drunter?
Nee, und schon drunter. Natürlich, also ich bin auch mehr so der Fan von so ein bisschen Rivalität und Hass und Impfung, das ist ja, das wollen die Zuschauer sehen. Ne? Also ich glaube, da hätte man schon eher Schalke genommen oder sowas wie Düsseldorf oder Köln oder so. Aber Dortmund ist schon traumlos. Also da darf man wirklich nicht meckern. Es wurde ja ein bisschen gemeckert in sozialen Netzwerken, von wegen, man hätte lieber einen schlagbaren Zweitligisten gehabt. Aber was ist ein schlagbarer Zweitligist für einen Drittligisten? Also dann scheidest du dann eben nach Verlängerung gegen Elversberg zu Hause aus und hast dann immer das Stadion voll. Und darüber hinaus, Borussia Dortmund, wenn man sich jetzt mal so die Konstellation anschaut und auch so die Spielweise bei der Club-WM, so unschlagbar sind die jetzt auch nicht. Und es ist ja eine sehr günstige Situation für Rot-Weiß. Ne? Also die gehen danach nochmal in die Sommerpause, kommen dann wieder, sind dann mitten in der Vorbereitung und dann ist RWE schon mitten im Drittligaspielbetrieb. Ich glaube, wenn du eine Chance hast, gegen Borussia Dortmund zu bestehen, dann jetzt in der ersten Pokalrunde und zu Hause an der Hafenstraße mit der Euphorie, ist alles möglich. Klar, gewinnst vielleicht 1 oder 2 von 10 Spielen, aber ja. dass es möglich ist, hat Arminia Bielefeld vorgemacht in der letzten Saison und man kann sich da auf jeden Fall drauf freuen.
Ja.
Oder wie siehst du es, Markus? Hättest du auch lieber die Schalker gehabt, oder?
Ich weiß nicht, ob ich lieber die Schalker gehabt hätte, aber in der Tat habe ich das auch gehört. Einige aus der Fanszene sagten, das wird vielleicht zu schön, zu sehr fest und zu wenig Rivalität. Aber ich würde mal sagen, das sind zwei Minderheitenstimmungen. Das ist jetzt Meckern auf einem ganz hohen Niveau. Also sicher ein absolutes Top-Los. Ich freue mich, bin da dummerweise im Urlaub. Den muss ich irgendwie nochmal verlegen, glaube ich.
Muss stornieren.
Und ja, du hast recht. Also machen wir uns nichts vor. Wäre natürlich in jeder Hinsicht eine Sensation, sollte Essen da gewinnen. Aber
wenn ich jetzt, genau.
Ja, ich glaube, da wird es auf jeden Fall einen riesen Run auf die Tickets geben. Ne? Da würden bestimmt manche ihre Mutter verkaufen, um da Tickets zu bekommen. Oder vielleicht
so weit
lieber,
geht, weiß ich jetzt
lieber
nicht,
andere Familien.
Ich habe schon ein paar Nachrichten auf jeden Fall bekommen. Kannst du Tickets besorgen? Ja, ist klar, stapeln sich natürlich.
Genau.
Ja. Wie muss RWE denn da auftreten, um eine Chance zu haben?
So wie immer, mutig und auf jeden Fall die Chance suchen. Und der BVB, hat man ja jetzt gesehen, da bei dem 4-2 gegen den Gegnern, kann ich jetzt gar nicht aussprechen, da haben die auch zwei Gegentore kassiert, waren sehr löchrig hinten. Also an der Hafenstraße kannst du dich hinten reinstellen. Es wird vielleicht wieder so ein Ramin-Safi-Spiel mit seiner Turbogeschwindigkeit. Das hat ja auch sehr gut gemacht gegen RB Leipzig, dieses Traumtor da geschossen. Nur da war man eben defensiv nicht so sattelfest. Ne? Und Rot-Weiß hat jetzt auf jeden Fall gezeigt, auch schon in der Rückrunde, dass man sehr, sehr gut verteidigen kann über die ganze Spielzeit. Und ja, müssen natürlich alle über sich hinauswachsen. Vielleicht ein frühes Tor. Und ja, warum nicht? Dann ist alles drin.
Ja. Wir werden auf jeden Fall über das Spiel reden, sowie auch über alle anderen Spiele hier im Talk. Ich bedanke mich bei euch beiden, dass ihr heute dabei wart, Martin und Markus. Wir bedanken uns bei allen, die zugeschaut und zugehört haben. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns abonniert auf YouTube oder da, wo ihr am liebsten Podcast hört. Und ansonsten bleibt dabei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Essen.
Ciao.
Tschüss.
Von der Hafenstraße. Inside RWE ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback, zum Beispiel per Mail an vonnerhafenstraße@funkemedien.de. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.